Deutschlandradio Kultur. Nachspiel.
Mit Hans Ostermann einen guten Abend. Über Jahre hat ein Übungsleiter in einem kleinen Sportverein seine Schützlinge sexuell missbraucht. Dabei waren die Jüngsten 9 oder 10 Jahre alt. Über 150 Fälle wurden ihm nachgewiesen, beziehungsweise hat er eingestanden und wurde zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Pädophile zieht es geradezu in Sportvereine. Da gibt es Körperkontakt, oftmals leichte Bekleidung, die Abhängigkeit der Betroffenen von ihren Trainern, den Gruppenzwang und vieles andere mehr. Längst steuern die Verbände gegen, es gibt Hilfsangebote für die Vereine, die mittlerweile viel sensibler mit dem Thema umgehen, von der Prävention bis zur Intervention im Verdachtsfall. Trotzdem kann eine neue Kultur in den Sportvereinen nicht verhindern, dass es weiterhin Vorfälle gibt. Aber sie kann es den Tätern erheblich erschweren. Im heutigen Nachspiel berichtet Thilo Schmidt über den Kinderschutz im Sport. Jenseits des Spielfeldes, so der Titel seiner Sendung.
Jungs, Mädels, bitte kurz zuhören. Gleiche Übung, kleine Änderung, wenn wir hier rankommen. Ja, wir passen zum Training.
Berlin-Lichtenberg, Siegfriedstraße, ein kleines Fußballstadion.
Wir haben jetzt hier ein Feriencamp, Kinder 6 bis 12 Jahre. Wir haben jetzt so knapp 40 Kinder in dieser letzten Ferienwoche. Wir haben früh angefangen um 9 mit den ersten Trainingseinheiten, waren jetzt essen gewesen, hatten eine kleine Pause und jetzt findet die zweite Trainingseinheit statt mit verschiedenen Übungen. Und zum Schluss werden wir, was immer so Salz in der Suppe ist, natürlich auch noch ein Spiel machen in Wettkampfform. Und wir haben einen tollen Rasenplatz zur Verfügung und für die Kinder ist das eine richtige Wohlfühloase.
Die kleinsten Sportler im Jugendfußballclub Berlin sind 5, die ältesten 18 Jahre alt. Die Prävention vor sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche darum eine Selbstverständlichkeit. Ingo Büchner-Fenner ist Spielbetriebsleiter, das Herz und die gute Seele beim Jugendfußballclub.
Was wir tun natürlich, wenn Trainer sich bei uns vorstellen, die bei uns arbeiten möchten oder uns ehrenamtlich unterstützen möchten, wir verlangen das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis, definitiv. Und wenn sie aus anderen Vereinen kommen, nehmen wir auch immer grundsätzlich Kontakt auf und erkundigen uns, ob da sauber gearbeitet wurde, ob der auch sich ordentlich dort verabschiedet hat oder ob es irgendwelche Vorfälle gab. Weil wir möchten unseren Kindern und auch hier unseren Eltern ausgebildete Trainer anbieten und prüfen auch, dass nach jeweils 3 Jahren das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis nochmals vorliegt.
Die Dunkelziffer ist naturgemäß hoch, Missbrauch nicht immer sofort ersichtlich. Wo beginnt der Missbrauch? Für Außenstehende ist das ein teilweise schmaler Grat, erzählt Ingo Büchner-Fenner.
Alle Berührungen gehören genauso wie Emotionen zum Fußballsport. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der ein Tor geschossen hat und dann ganz still und erst zur Mittellinie zurückrennt, sondern der rennt und freut sich und rennt vielleicht zum Trainer, umarmt ihn. Hört einfach dazu und wir finden es auch klasse. Wir begeben uns immer teilweise auf einen schmalen Grat, wenn jetzt gerade ein Außenstehender sieht, wie man dann vielleicht gerade mit Kindern im jüngeren Bereich umgeht. Aber ich denke mal, wenn ein Kind sich wehtut, gehört auch Trösten dazu. Der hört auch dazu, mal ein Tränchen wegzuwischen, mal über den Kopf zu streicheln oder mal einfach nur im Arm zu drücken. Und die Erfahrung zeigt, der Schmerz ist danach weg und alle Kinder machen wieder fröhlich weiter.
Die Gesellschaft ist aufmerksamer geworden seit den Skandalen um das Canisius-Kolleg oder die Odenwaldschule. Und auch in Sportvereine schmuggeln sich Jugendtrainer ein, denen es nicht in erster Linie um den Sport geht. Was darf ein Trainer, was darf er nicht? Wie groß ist die Gefahr eines unberechtigten Verdachtes?
Die Gefahr besteht natürlich, weil wenn ein Außenstehender da ist und der kommt gerade vorbei und der sieht jetzt, wie ein Kind gestreichelt wird im Gesicht, vielleicht über den Rücken gestreichelt wird, wie beide Hände genommen werden, wo man sich einfach vertraut in die Augen schaut, kann man vielleicht für den ersten Moment als Außenstehender denken, oh, da stimmt irgendwas nicht. Ich sag mal so, wenn es jetzt 8-mal passiert in einer Trainingseinheit, dann ist es zu überlegen. Da muss man ein bisschen sensibler mit umgehen und richtig doll aufpassen. Aber es passiert nicht 8-mal, es passiert 1 oder vielleicht 2-mal. Und ich glaube, die Kinder, die holen sich ihre Streicheleinheiten zu Hause, freuen sich aber, wenn sie auch mal ein Lob oder ein Streicheleinheit vom Trainer bekommen.
Gibt es rote Linien? Was ist Tabu?
Tabu ist ein Trainer in der Dusche. Tabu ist ein Trainer in der Kabine, wenn sich die Kinder umziehen. Tabu ist grundsätzlich, kein Elternteil hat in der Kabine etwas zu suchen.
Einer der schwersten Missbrauchsfälle der letzten Jahre erschütterte vor 1,5 Jahren Frankfurt an der Oder. Gegen den Bundespolizisten Frank S., Gewichthebertrainer beim Sportverein USC Viadrina, wird nach einer Internetanzeige ermittelt. Dorina Dubrau, Staatsanwältin und Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt an der Oder.
In dieser Internetstrafanzeige wurde aber bisher erstmal nur Allgemeines berichtet. Es wurde von ihrer Seite aus nur berichtet, dass es möglicherweise ein Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz gibt. Sie berichtete von einer merkwürdigen Freundschaft zwischen ihrem Sohn und dem Bundespolizisten, sodass wir aus dieser Anzeige noch nicht erkannt haben, dass es um einen sexuellen Missbrauch geht. Die Anzeige wurde im Februar 2013 erstattet und im Mai 2013 wurde die Mutter erstmals aufgrund dieser Anzeige vernommen. Man hat noch nicht die Dringlichkeit gesehen und die konnte man auch aufgrund der Angaben der Mutter auch noch nicht sehen. Es wurde von keinen sexuellen Handlungen berichtet, sondern nur von einer merkwürdigen Freundschaft zwischen dem Beschuldigten und ihrem Sohn und auch von Geldzuwendungen seitens des Beschuldigten.
Eine absolute Sicherheit kann es nicht geben. Man kennt es ja leider aus Fällen, die dann doch manchmal über die Presse gehen, wo dann dieser berühmte Satz kommt, von denen hätte ich es dann überhaupt nicht erwartet. Wir kennen uns zwar relativ gut in der Trainerschaft, wir haben unsere gemeinsamen Trainersitzungen, wir machen hier gemeinsame Ausflüge, wir kennen uns privat gut, aber man kennt nie jemanden so gut, um 100% zu sagen, welche Hobbys, welche Neigung hat er.
Ingo Büchner-Fenner ist für seinen Verein Beiratsmitglied im Berliner Fußballverband, der in der Präventionsarbeit gegen sexuellen Missbrauch eine Vorreiterrolle einnimmt. Vor allem dank seines Vizepräsidenten Gerd Liesegang.
Also wir sind als Verband seit 2009 dran, als Verband das Thema Vordergrund zu stellen und einfach darauf aufmerksam zu machen. Wir wollen die Szene verunsichern. Das ist für uns mit das Wichtigste, dass jeder weiß, wir kümmern uns drum. Wir brauchen viele Ehrenamtliche in den Verein, das ist klar. Aber letztendlich muss man gucken, wer da kommt.
Kampagnen, Schulungen, Projekte. Hier endet das Spiel, ist der Slogan. Die Kinder stark und selbstbewusst machen, das Motto.
Das heißt also, wir wollen die Kinder in dem Augenblick sagen, ey, das ist dein Körper. Ich fühle mich nicht wohl. Man muss das auch mit Recht sagen können, nicht? Also wenn man angetouched wird oder irgendwie berührt wird, wo man sagt, es ist für mich im Augenblick eine Situation, die ist mir nicht angenehm oder du bist mir zu nah. Ist ja okay, dass der Trainer die Akzeptanz hat, aber letztendlich sollen die Kinder auch lernen, Nein zu sagen, Stopp zu sagen und das passt nicht.
Ohne das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis vorzulegen, wird in Berlin niemand eine Jugendmannschaft trainieren. Der Verband und alle Mitgliedsvereine haben das beschlossen. Auch wenn das keine absolute Sicherheit verschafft. Es gab eine organisierte pädophile Szene, sagt Liesegang, in der man sich sogar abgesprochen habe, bei welchem Verein leichte Beute zu machen sei.
Es gab eine Szene, das wissen wir, die haben wir verunsichert. Es ist nicht mehr so, dass das da organisiert wird, dass man sagt, zu dem Verein oder dem Verein kannst du gehen, sondern letztendlich passen unsere Vereine selber auf. Wir hatten hier jemanden, den haben wir dann viermal versucht zu kriegen. Jetzt ist er Gott sei Dank nicht mehr tätig. Beim vierten Mal hat er sogar seinen Namen gefälscht. Da war der Jugendleiter eben so fit und hat eben gesagt, nee, wenn du mir nicht jetzt bringst, Führungszeugnis, dann ist hier Ende mit Spaß. Und dann hat er uns dann auch wieder gemeldet. Und so kam das eben raus, dass er nicht aktiv werden konnte. Also daran sehen wir doch, dass das Netzwerk funktioniert und dass die Leute auch hinterher sind, eben aus der Sorge heraus, dass sie sich ein schwarzes Schaf ins Netz drin setzen.
Frankfurt-Oder, Juni 2013. In den Ermittlungen gegen den Gewichthebertrainer Frank S. kommen immer mehr Details ans Licht. Staatsanwältin Dorina Dubrau.
Im Juni wurde dann der Junge vernommen. Dort berichtete er erstmals von sexuellen Handlungen seitens des Beschuldigten. Danach wurde auch der Chat zwischen dem Beschuldigten und dem Jungen gesichert und gesichtet. Und er wurde kurze Zeit später nochmal aufgrund des Chatverkehrs, der dann ausgewertet wurde durch die Ermittlungsbeamten, nochmals Zeuge vernommen. Und dort berichtete er von weiteren Geschehnissen und auch von einem weiteren Geschädigten. Der Betroffene wusste noch nichts davon. Es wurden dann auch erstmal weitere Ermittlungen geführt, auch um Beweismittel zu sammeln. Aber kurze Zeit später wurde eine Gefährderansprache mit dem Beschuldigten durchgeführt und auch einige Durchsuchungen durchgeführt. Der Beschuldigte hat sich dann einen Verteidiger genommen und über diesen Verteidiger wurden dann weitere Absprachen getätigt bzw. Einlassung seitens des Beschuldigten vorgenommen.
Da tut sich was in unserer Gesellschaft. Wir werden sensibler und können dadurch auch eben besonders im Sport, der nicht so professionalisiert ist, der vor allem ehrenamtlich geleitet wird, schon eine ganze Menge mehr erreichen.
Steffen Müller ist Bildungsreferent bei der Brandenburgischen Sportjugend. Müller koordiniert dort den Kinderschutz, veranstaltet Seminare und hält Vorträge. Prävention ist die eine Seite, Intervention im Verdachtsfall die andere. Etwa 10-mal im Jahr, sagt Müller, klingelt sein Telefon, wenn in einem Verein ein Verdacht aufgetaucht ist.
Ganz unterschiedlich, ne? Manchmal sind es Zufälle, manchmal sind es Beobachtungen von Trainerkollegen. Das ist ja auch das, was wir immer sagen, Leute, achtet aufeinander. Ne? Erstmal die Erwachsenen, die Trainerinnen und Trainer aufeinander achten. Dann haben wir auch manchmal Beobachtungen, dass vor allem junge Mädchen bei bestimmten Trainern relativ früh aus der Trainingsgruppe rausgehen, weil sie sich nicht wohlfühlen, weil sie möglicherweise eben doch angefasst werden auf eine unangemessene Art. Also nicht als eine normale Hilfestellung in einer Sportart, sondern eben auch so ein bisschen sexualisiert.
Trainer sind Respektspersonen. Zu Recht. Trainer, die das missbrauchen, um Triebe zu befriedigen, wissen, wie sie genau das ausnutzen. Auch darum werden viele Missbrauchsfälle gar nicht erst bekannt.
Das könnte zum Beispiel sein, dass sich Opfer schämen, dass Opfer durch Täter sozusagen so beeinflusst werden, dass sie auch einen Vorteil hatten durch eine bestimmte Situation, die der Trainer beeinflussen kann, beispielsweise in einer Fußballmannschaft. Ist jetzt ein junger Spielführer geworden, aber dafür gibt er dem Trainer halt etwas zurück, ne, auf eine perverse Art. Und dadurch melden sich ihm relativ wenige Opfer, meist erst Jahrzehnte später.
Die Prävention in den Sportvereinen, sagt Steffen Müller, beruht im Wesentlichen auf 4 Säulen. Die erste, das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis.
Das andere ist ein Ansprechpartner. Ein dritter Teil wäre, ein Regelwerk im Verein zu haben, was darf ich, was darf ich nicht, wie gehen die Erwachsenen mit den Kindern um und umgekehrt, ja, was passiert, wenn wir gemeinsam wegfahren. Und das vierte ist, festzulegen, wie bilde ich meine Übungsleiterinnen und Trainer aus und fort. Die 4 großen Dinge sind es.
Das erweiterte Führungszeugnis, in dem begangene Straftaten im Klartext aufgeführt sind, ist nicht verhandelbar. Alles andere muss jeder Verein für sich entscheiden, abhängig von seinen Ressourcen.
Wir dürfen nicht vergessen, die meisten Sportvereine in Brandenburg sind ehrenamtlich geführt, komplett ehrenamtlich. Und die haben schon alle Hände voll zu tun, den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb zu organisieren. Dann kommen Themen wie Kinderschutz, aber auch andere gesellschaftliche Themen, wie zum Beispiel Kampf gegen Rechtsextremismus und dazu. Und Kinderschutz ist natürlich besonders essentiell, weil hier halt Kinder und Jugendliche unmittelbar in Gefahr sind. Der Verein muss sich erstmal der Sache klar werden. Er muss nach außen hin zu seinen Mitgliedern, Eltern und Co. sagen, wir sind für den Kinderschutz, wir setzen uns dafür ein. Das ist schon mal das Wichtigste.
Frankfurt-Oder 2013. Ermittlungen gegen den Bundespolizisten Frank S. Staatsanwältin Dorina Dubrow.
Es gab anfangs ein Kind bzw. einen Jugendlichen, der auch falsch ausgesagt hat, der den Täter nicht bezichtigt hat solcher Straftaten. Erst später hat sich dieser Jugendliche dann den Ermittlungsbehörden geöffnet. Oftmals fällt es den Opfern sehr, sehr schwer, darüber zu berichten, und man muss sehr sensibel vorgehen. Natürlich muss man auch ein Beschleunigungsgebot hier beachten. Man darf nicht zu früh reagieren, aber auch nicht zu spät. Man darf die Opfer nicht stigmatisieren. Das heißt, man muss wirklich sehr sensibel in solchen Fällen vorgehen bei den Ermittlungen.
Manche berichten davon, zum Beispiel beim Schwimmen, dass manche in so einem Ganzkörperanzügen schwimmen lernen, damit sie nicht an nackter Haut berührt werden.
Steffen Müller, Bildungsreferent der Brandenburgischen Sportjugend.
Dass da Sportvereine, Schwimmvereine eben Vorsichtsmaßnahmen diesbezüglich ergreifen, finde ich schrecklich. Na, und ich glaube, das ist auch nicht notwendig. Und im Allgemeinen diskutieren wir eben in den Veranstaltungen so, dass wir genau diese Nähe die zum Sport dazugehört, auch wenn man gemeinsam wegfährt, und dass wir die beibehalten wollen.
Der Schwimmsport ist natürlich mit leichter Sportbekleidung. Wir sind sehr körperbetont. Viele Techniken müssen eben auch vorgezeigt werden mit dem Schwimmer. Man muss eben auch vielseitig den Schwimmstil mit begleiten, mit Berührungen. Deswegen ist es wichtig, dass wir da genau darauf achten, ja, dass es eben alles ordentlich läuft und dass man nicht irgendwie unter falschen Verdacht gerät, wenn man jetzt die Schwimmbewegungen begleitet.
Tina Kamischke, Jugendwartin und Kinderschutzbeauftragte des Berliner Schwimmverbandes, weist darauf hin, der Schwimmsport ist ohne Berührungen nicht denkbar. So müssen die Trainer ihren Schützlingen ans Gesäß fassen. Irritationen sind da absehbar.
Dieser Po-Muskel unter anderem, den kann man wirklich nicht sehen, wenn man den anspannt. Den kann man nur fühlen. Und da ist es eben wichtig, dass man, um die Kontrolle bei dem Sportler zu haben, ob er wirklich die Übungen richtig macht, dies zu kontrollieren. Und da ist es eben so, dass wir dann den Trainern empfehlen, sprecht mit den Schwimmschülern, kündigt an, was ihr macht, damit im Prinzip nicht dieser falsche Verdacht entsteht.
So wichtig auch der Kinderschutz ist, der falsche Vorwurf des sexuellen Missbrauchs kann Betroffene über Jahre schädigen.
In dem Fall war es eben so, dass die Schwimmerin hat sich in den Trainer verliebt und das eben nicht erwidert wurde. Weiß ich nicht, ob es pubertärer Leichtsinn war, dann die Aussage gemacht hat, dass da eben Berührungen stattgefunden haben, die nicht in Ordnung waren. Die Eltern daraufhin eine Anzeige geschaltet haben. Und als es dann zur Anzeige kam, hat dann das Mädchen sich doch besonnen und hat gesagt, ach Mensch, das wollte ich eigentlich nicht. Letztendlich ist die Anzeige dann zurückgenommen worden. Aber es ist natürlich immer so, wenn man erstmal dann im Gespräch war, hat man dann eben auch so einen Hauch an seinem Image, sage ich mal, der sehr schwer wieder zu kitten ist.
Herbst 2013, Frankfurt an der Oder. Staatsanwältin Dorina Dubau.
Man hatte Durchsuchungen durchgeführt bei den Beschuldigten. Dort wurden diverse Speichermedien sichergestellt. Diese wurden dann in der Folge ausgewertet. Und bei der Auswertung hat man dann bemerkt, dass es sich hier um mehrere geschädigte Kinder als auch Jugendliche handelt. Und dort wurden dann weitere Ermittlungen geführt, weitere Vernehmungen durchgeführt. Und dann hat man das Ausmaß der Handlung erst erkennen können. Es sind 161 Handlungen zur Anklage gekommen. Es waren insgesamt 10 Geschädigte, die namentlich ermittelt werden konnten und die auch dann vernommen werden konnten. Und weitere Geschädigte gab es natürlich auch noch. Man konnte Bildmaterial sicherstellen, wobei erstmal die Schwierigkeit bestand, die Geschädigten namentlich bekannt werden zu lassen.
Ja, wir wollten einfach Vorreiter sein. Wir wollten Nägel mit Köpfen machen. Und zwar das, was der Gesetzgeber vorgibt, ging uns nicht weit genug. Wir wollten einen Schritt weiter gehen. Wir wollten, dass unsere Vereine in Sicherheit arbeiten können. Wir wollten, dass sie dokumentieren können, dass sie ordentlich arbeiten, dass die Kinder in Barnimer Sportvereinen gut aufgehoben sind. Und wir wollten, dass die Vereine eben die Möglichkeit haben, mit diesem Kinderschutzsiegel auch zu werben für sich. Leute, seht her, in unseren Sportvereinen ist alles Menschenmögliche getan, damit ihre Kinder in Sicherheit Sport treiben können.
Ron Jordan ist Geschäftsführer des Kreissportbundes Barnim. Dass sie es ernst meinen mit dem Kinderschutz, können die Sportvereine im brandenburgischen Landkreis Barnim mit einem Gütesiegel dokumentieren, das der Kreissportbund im letzten Jahr eingeführt hat. Die Vereine, die es beantragen, müssen unter anderem Führungszeugnisse verlangen, Kinderschutzbeauftragte benennen und ihre Arbeit dokumentieren. Oberstes Gebot aber ist, Transparenz über das eigene Tun herstellen.
Also grundsätzlich ist das ja eins der Ziele, die wir verfolgen. Wir haben deswegen diese Auftaktveranstaltung, die wir im Herbst 2014 durchführten, öffentlich gestaltet, sodass also auch interessierte Eltern und Elternvertreter daran teilnehmen konnten, Vereinsvertreter sowieso. Und wir gehen davon aus, dass genau das dann passiert. Noch muss man da natürlich vorsichtig sein. Wir fangen ja mit dem Gütesiegel jetzt erst an. Aber die ersten Informationen von Eltern sind entsprechend, dass die Eltern werden nicht naiver dadurch, das ist klar, aber sie können ihre Kinder doch mit etwas mehr beruhigt sein in den Verein schicken.
Der größte Sportverein im Landkreis Barnim und zugleich landkreisweit Vorreiter in Sachen Kinderschutz ist die SG Schwanebeck 98. Hier ist das Ehepaar Anja und Jan Kressner verantwortlich für diesen Bereich. Sie sind immer erreichbar, falls irgendjemand das Gefühl hat, irgendetwas stimmt nicht. Persönlich, per Mail, telefonisch oder über ein Formular auf der Webseite des Vereins.
Oft ist es so, wenn das sozusagen jemand von außen betrachtet hat, ist es so, dass es sich oft schneller aufgeklärt hat, als man dachte. Ne, weil es war einfach ein Missverständnis. Der eine hat so verstanden, der andere so. Die Laune bei dem einen war an dem Tag so und die andere so. Und dann schaukelt sich das natürlich oft hoch. Dann kriegen wir natürlich entweder dieses Formular oder wirklich eine E-Mail oder manchmal auch einen Anruf. Und dann guckt man, dass man wirklich zeitnah einen Termin erstmal mit jedem Einzelnen findet und dann danach sozusagen sagt, sie haben die Möglichkeit, dass man sich als Dritter dazwischen setzt sozusagen und das versucht in Ruhe zu klären. Uns hat bis jetzt immer gut funktioniert. Es gab keine weiteren Probleme dann mehr.
Kinder und Trainer dürfen, wenn sie gleichen Geschlechts sind, gemeinsam in die Umkleide. Anders als in anderen Vereinen. Die Balance aus Kinderschutz und Gemeinschaft oder Emotionalität ist von Verein zu Verein unterschiedlich. Anders als das obligatorische Führungszeugnis, das hier wie anderswo unverhandelbar ist.
Und Kinderschutz betrifft ja nicht nur den sexuellen Charakter, sondern und aus unserer Sicht ja auch den Umgang mit Kindern im Training. Das heißt, wie trainiere ich? Schlagen gar nicht, aber auch mit Worten kann man ja auch schlagen. Und dass man da... Das ist eigentlich der häufigere Fall, dass man den Eltern vermittelt, wie gehen die Trainer um oder den Trainer mal sagt, das war zu heftig, versucht das mal anders zu regeln. Das, aus dem Effekt passiert das manchmal, aber da muss man einfach ins Gespräch kommen. Und dass die Eltern mit den Trainern ins Gespräch kommen, das aufgeklärt und dann ist es auch in Ordnung, dass die das sozusagen wissen, wie es funktioniert.
Wichtig ist auch, dass man vielleicht noch sagt, wir sind nicht nur sozusagen für die Kommunikation zwischen Eltern und Trainern und Kindern und Trainern da, sondern zwischendurch hat man sicherlich auch mal in den Trainingsgruppen allein untereinander, also vor allem in den größeren Gruppen, dass es da immer wieder mal so kleine Reibereien gibt, Probleme. Auch dort sind wir Ansprechpartner dafür. Auch dort setzen wir uns dazwischen sozusagen und man kann ein sozusagen ein stilles Gespräch zum Beispiel führen, wo alle Kinder aufschreiben aus dieser Gruppe, was sie stört, was sie sich wünschen vom Training, um einfach wieder Ruhe in einer Gruppe zum Beispiel reinzubekommen. Das kann man zum Beispiel auch machen. Das heißt also, wir sind nicht nur für die Erwachsenen sozusagen, um diese Problematik zu klären und die Prävention zu betreiben, sondern auch für die Kinder.
Und bei solchen Gesprächen würde sofort auffallen, wenn irgendetwas nicht stimmt. Ein sexueller Missbrauch käme schnell ans Licht. Da sind sich Anja und Jan Kressner sicher. Die Mädchen, die heute ihr Cheerdance-Training haben, sind zwischen 12 und 14 Jahre alt, tragen kurze Hosen, manche bauchfreie Tops. Trainiert werden sie von einer Frau. Und auch sie musste ihr polizeiliches Führungszeugnis vorlegen.
Die Damen sozusagen, die die Cheerdancer trainieren, müssen auch diesen Zettel unterschreiben. Das heißt also, es gilt für beide. Wir haben da keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich gemacht.
Führungszeugnis auch?
Ja. Führungszeugnis alle. Auch, alle.
Alle Verantwortlichen?
Alle Verantwortlichen, also auch. Weiblich sowie männlich. Das wird nicht unterschieden. Auch also selbst wir mussten genau. Ein erweitertes Führungszeugnis ja. Einholen.
Der Vorstand, der auch gar nichts mit dem Training zu tun hat, sozusagen, der nur Vorstandsarbeit macht, muss auch ein erweitertes Führungszeugnis bringen, dass alle Verantwortlichen im Verein klargemacht wird, ohne den könnt ihr hier nicht arbeiten. Also das ist, wenn jemand sowas nicht bringen will, dann gehört er hier auch nicht her. Also das ist Grundsatz.
Eine hundertprozentige Sicherheit, die wird es nie geben, die werden auch wir nicht erreichen mit diesem Gütesiegel. Und deswegen ist es ja wichtig, dass die Hemmschwelle nach oben gesetzt wird, dass der Einstieg solchen Personen besonders schwer gemacht wird, dass die eben wissen, in dem Sportverein, der dieses Gütesiegel beantragt hat, da wird ganz besonders darauf geguckt und da achten alle und da habe ich keine Chance und da gehe ich gar nicht erst hin.
Im Prozess gegen Frank S. in Frankfurt-Oder fällt im Mai 2014 das Urteil. Staatsanwältin Dorina Dubrow.
Er wurde verurteilt durch das Landgericht wegen 130 Taten zum Nachteil von diesen 10 geschädigten Opfern. Der Angeklagte wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 7 Jahren verurteilt. Der jetzt Verurteilte war vorbestraft gewesen. Er wurde im Jahre 2007 zu einer Freiheitsstrafe von 11 Monaten, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt wegen des Besitzes kinderpornografischer Schriften. In einem Führungszeugnis hätte man sowas sehen können, ja.